Ja, ich kann ja nur sagen, ne? Gut, dass euch das Schicksal nicht ereilt hat.
Ja, das glaube ich dir gerne. Du warst ja hautnah dabei und hast jetzt auch im Vorgespräch die meine Annahme bestätigt, dass es nicht so geil wäre, abzusteigen oder beziehungsweise letzter zu werden und höchstwahrscheinlich abzusteigen, muss man ja sagen.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon bitter. Also, das war gestern so ein Tag, du kamst schon rein und ich sag mal, bei den allermeisten, die auch einen Hauch Ahnung hatten, die wussten ja eher, dass das passieren würde, was passiert ist, als dass sie Hoffnung hatten, dass es anders kommt. Und so viele Menschen in so einer Organisation, die man jetzt seit vielen Jahren kennt, also vom Fotografen über den Betreuer, wer auch immer, und die Bedeutung, also wir haben da immer auch mal drüber gesprochen, klar, was würde das bedeuten für eine Geschäftsstelle? Aber es geht noch um so viele Menschen mehr, die irgendwo an so einem Ding dranhängen. Und alleine die Gespräche vorher, so viele Umarmungen rechts, links, wie man dann erlebt hat. Und vor allen Dingen auch so viele Tränen hinterher. Das ist, ich musste auch mal einmal tief durchatmen, dann irgendwann, als das so feststand, weil du einfach die Gesichter der Menschen gesehen hast und alleine die Fans wirklich aufgelöst. Weil sie eben so eine besondere Verbundenheit spüren. Und insofern fand ich euer Posting, was ihr gemacht habt, heute Morgen sehr, sehr anständig, weil es ist am Ende so. Und ich glaube, das hätten wir jetzt nicht so gefühlt hier alle im Sauerland, wenn es Augsburg erwischt hätte, weil die Distanz einfach größer ist. Du bist näher dran an einem Westrivalen, der X Derbys gegen dich gewonnen, verloren, wo du dich gehauen hast. Das ist alles mit mehr Emotionen natürlich da, aber du musst einfach sagen, dieser Moment des Bewusstseins, dass du nicht mehr dazugehörst und das, was wir wissen, das heißt ja auch diese Momente des, du hast jetzt ein 2-Monats-Ding, wo du nicht weißt, wohin du gehörst, wo du so gut wie gar nichts machen kannst. Dann ist die DEG ja auch nicht auf Rosen gebettet finanziell. Das heißt, du weißt wirklich nicht, wie es da weitergeht und so weiter. Ich brauche diesen Moment nicht. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich bin in Kur, wenn solche Spiele passieren, aber seit gestern Abend weiß ich, ich bin definitiv in Kur, sollte das mal irgendwann hier passieren. Da
Ich
tauche ich
habe
nicht auf.
auch, also gestern mehrfach gehört bei unserem Spiel auch, du hast ja dann auch bei den Augsburgern zum Beispiel gemerkt, denen ging es ja so, während bei uns war, ja, aber auch aufgrund der Gesamtsituation eben nicht so, hey, so wie letztes Jahr zum Beispiel, wo du ja hier zu Hause ein Spiel gegen Schwenningen hattest, wo es für beide Teams konnte sich keiner mehr irgendwo hin verändern. Das war dann wirklich einfach, ja, komm, jetzt spielen wir noch ein bisschen Eishockey hier. Ich glaube schon, dass das gestern was anderes war, hast du ganz oft halt gehört, ey, wenn es jetzt für uns auch noch um was gehen würde, wenn das wirklich dieses Abstiegsendspiel wäre, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder das, was du sagst, ich wäre gar nicht da, weil ich irgendwie umgefallen wäre, sonst irgendwas, oder ich wäre sturzbesoffen. Anders hältst es dann wahrscheinlich auch wirklich nicht aus. Also ja, ich glaube, wir können da nochmal alle drei ganz, ganz große Kreuze machen, dass uns das erspart geblieben ist und wir das am Ende des Tages selber vorher geregelt haben.
Und man muss halt deutlich einfach sagen, dass die Konsequenz, die daraus erwächst, die ist heftig.
Das weißt du ja jetzt vor allen Dingen noch gar nicht so richtig, wie
Nee,
sich das alles.
aber du spürst es natürlich, ja, weil, also, wenn das so kommen sollte, spürst du das, weil es ist viel Geld für bestimmte Peripherie-Menschen, für bestimmte Dinge, die du sonst gemacht hast, nicht mehr da. Davon kannst du ausgehen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, man muss sich nochmal bewusst machen. Also, Klassenerhalt. Ist das jetzt ein Erfolg oder ist das kein Erfolg? Und frag mal gerade in Düsseldorf nach, was der Klassenerhalt für ein Erfolg gewesen wäre. Man hat ja auch in den letzten Wochen eigentlich hier an der einen oder anderen Stelle immer noch mal diese Erwartung, ja, die Roosters, die müssten eigentlich. Wie haben sie formuliert, die Erwartung, die Roosters müssten eigentlich dieses Jahr, weil wir davon ausgegangen sind, dass diese Mannschaft ein gewisses Maß an Talent hat. Sie hat es am Ende noch mal aufs Eis gekriegt, dieses Talent, was wir erwartet haben. Aber es wird einem immer und immer wieder deutlicher, dass selbst dieser Klassenerhalt eine Bedeutung hat, wenn wir nochmal davon reden, wenn du ihn 10 Spieltage vorher gemacht hättest, hätten wir eigentlich aufstehen müssen und dieser Mannschaft applaudieren müssen und sagen müssen, alles war fein dieses Jahr. Wir reden immer noch über Playoffs und einen Anspruch, den habt ihr auch selber mal verkorkst formuliert, aber Klassenerhalt ist auch irgendwie ein Erfolg.
Zumindest nicht selbstverständlich, glaube ich.
Nee.
Und das sollte man nie vergessen. Auf der anderen Seite gilt es da, glaube ich, ich habe es ja letzte Woche oder letzte Mal auch schon mal ein bisschen anklingen lassen, dann auch zu trennen, zu sagen, das heißt natürlich trotzdem nicht, dass es nicht auch besser geht. Ja,
da
das
brauchen
ist
wir ja
nicht
so drüber reden, aber das Minimum, da sollten wir schon dran denken. Und ich habe noch nie so viel Iserlohn-Anfeuerungsrufe im Dom gehört, wie ich das gestern Abend gehört habe.
Ja, so, es ist zynisch am Ende des Tages, ne? Wenn man von außen da drauf guckt, dann so alles in Rot-Weiß auf dem Würfel, feuern alle Iserlohn an. Irgendwie, ja, fand es auch ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Naja, wenn du dir überlegst, das ist ja mal in den 80er Jahren, also als ich angefangen habe, Eishockey zu gucken, da gab es wirklich eine innige Fanfreundschaft. Da hat mein Papa immer die Spiele gegen die DEG ausgewählt, weil er wusste, es gibt keinen Ärger. Das heißt, wenn er mit Sohnemann oder mit Freunden noch gegangen ist, dann waren das immer die DEG-Spiele, weil die Stimmung am besten war, weil es keinen Ärger gegeben hat. Und wenn du das so ein bisschen weißt auch, wie sich das verändert hat und warum, tja, dann fragst du dich natürlich auch manchmal, ob diese guten alten Zeiten nicht wirklich gut und auch erneuerbar hätten sein können. Also, es ist anders gekommen.
Früher war nicht alles besser und früher war nicht alles schlechter.
Nee, alles schlechter war definitiv nicht.
Ja, alles Gute an der Stelle kann man, glaube ich, dann nur wünschen und auf dass man sich so bald wie möglich wieder sieht.
Naja, es ist ja noch nicht vorbei. Mal gucken, was Ravensburg. Ich glaube, Freiburg ist schon durch aus den Pre-Playoffs. Die haben gestern 2-0 gemacht. Also die
Freiburg spielen ist jetzt, durch, ja.
Ja, die spielen jetzt eine Rolle. Wird spannend. Ich sag's mal so.
Lass uns über uns reden.
Ja, dann können wir auch anfangen.
Ja, warum denn nicht?
Ja, dann warte mal, dann muss ich mich aufmachen.
Aus seinem Stuhl hochschieben.
War etwas heute in der Warteposition und müsste dann mal aufs Knöpfchen drücken.
Maler Rentschwart wünscht euch viel Spaß bei Kühe, Schweine, Iserlohn. Dem Radio MK Roosters Hockey Podcast. Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit Maler Rentschwart gemacht. Freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapeten, Teppiche. Wir beraten Sie detailliert bis zu Ihrem Traumergebnis. Melden Sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rentfort.de. Rentfort mit einem N und hinten mit DT.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland.
Ich mach das nochmal.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
So, da sind wir angekommen im Podcast.
Können wir das bitte erzählen, bitte?
Ja, du darfst.
Also Mirko musste zweimal aufs Knöpfchen drücken, weil unser Gast einmal ins Intro reingehustet hat.
Soll ich lasse es einfach mal drin, oder? Ja. Ich lasse es einfach drin, wir machen es doppelt. Ja. Schneid es mal nicht raus.
Kann ich an.
Nee, schön, dass du reingehustet hast.
Ja, gerne.
Ja.
Immer wieder.
Ja.
Und also, wer dem Huster schon erkannt hat, wer es ist, der ist ein richtig großer Fan.
Genau, der kriegt einen Apfel und eine Banane. Von ihm höchstpersönlich überreicht. Und wenn er ganz großes Glück hat, dann sogar mit ein bisschen Paketband irgendwie an die Wand genagelt, dann hast du ein Kunstwerk gemacht. Habt ihr das eigentlich gesehen? Also eine Banane an der Wand mit Gaffertape festgemacht, ist ein Kunstwerk?
Es ist alles Kunst, wenn du den richtigen Markt dafür findest.
Was soll ich sagen? Ich meine, sprichst du den Falschen an?
Du bist kein Künstler, oder?
Doch, ich find's cool.
Eine Banane an der Wand mit Gaffer.
Ja gut, bist du drauf gekommen?
Nein, ich hätte auch nicht erwartet, dass es dafür einen Markt gibt.
Ja, doch, aber überleg doch mal, Verkömmlichkeit und so weiter und so fort und was da daraus dann entsteht und auch an Leben zum Teil und ist doch abgefahren, oder? Mirko, von der Grundidee?
Was du nicht weißt, ist, dass er hat wirklich so eine Ader. Ne? Das ist jetzt kein hohles Gelaber. Ja.
Nee, das hast du mir noch nicht verraten. Was hat er für eine Ader?
Komm, ja, diese, vielleicht erzählst du selber mal, Fischi.
Nein, also meine Frau hat mal Kunstgeschichte studiert und meine Tochter ist auf einer Kunstschule und dementsprechend sind wir kunstnah mittlerweile. Also ich auch.
Oh, ja, das ist interessant. Das sollten wir mal vertiefen.
Ja, also nicht mit mir, ich bin da komplett raus, muss ich sagen. Du hast mir ja gezeigt, was deine Tochter so veranstaltet hat. Das sah auch auf den ersten Blick sehr beeindruckend aus, aber was so wirklich was damit anfangen konnte.
Was macht die?
Konnte ich
also jetzt was, nicht. In welche Kunstrichtung?
Nein, ist also Landeskunstgymnasium ist halt so wie eine Sportschule, wie eine Musikschule. Okay. Ist halt ein staatlich gefördertes
Und dann völlig unterschiedliche Projekte, verschiedene von Projekte. Malen angefangen bis zu
Malen, und Architektur, so Fotografie, okay. Alles durchgehend und jetzt mal gucken, wo sie hin will.
Die könnte doch mal euren nächsten Kalender machen, wenn sie auch in Fotografie sich auskennt.
Was heißt denn nächster Kalender? Ich weiß nicht, wann
wir das machen. Ich versuche dir ja nur eine Idee mal zu vermitteln. Ja, früher hat es das gegeben hier am Seilersee. Da gab es tatsächlich mal einen Kalender.
Ja, mir wurde da irgendwann mal zugetragen, wir sollten nochmal so einen mit oben ohne Kalender machen und so ein bisschen Haut zeigen.
Ich glaube, wir haben da nicht mehr die richtige Zeit zu.
Nein, er ich meint ja generell. Er meint ja generell. Also.
Mit den Roosters-Akteuren natürlich.
Ja, natürlich.
Ja. Also sozusagen alles.
Also ich meine da.
Also ich meine, wenn wir beiden drin wären, das wäre Hammer, oder?
Mirko, ich meine da.
Abschreckend.
Ich meine da gar nichts. Ich sage an der Stelle mal, ich bin froh, dass ich ganz bestimmt nicht derjenige bin, der das zu verantworten und zu entscheiden hat. Da sollen sich, ja, aber hier kommen wirklich, also hier kommen die verrücktesten Anfragen rein. Jetzt ist auch die Phase, ne, wo du weißt, okay, jetzt geht wieder alles in die Planung und so. Jetzt kommen solche Ideen dann auch immer regelmäßig aus allen möglichen Ecken.
Naja, ich kann dir ja nur immer wieder eine Geschichte erzählen. Lions-Clubs zum Beispiel machen in extremem Maße Kalender in der Weihnachtszeit und verkaufen die Dinger, verquicken das mit einem Gewinnspiel und verdienen damit wirklich richtig Geld. Ich habe viele Bekannte, die das in unterschiedlichen Clubs machen und die erzählen immer wieder davon. Also das Bedürfnis nach einem auf Papier stehenden Kalender ist relativ hoch.
Ja, das gebe ich gerne.
Vielleicht können wir das ja nochmal diskutieren.
Das Problem ist halt nur, dass die Eishockeysaison antizyklisch zum Jahr läuft. Das heißt, du müsstest eigentlich so einen
Saisonkalender rausbringen
oder so. Und das bringt dir natürlich auch nichts, wenn du dann, wann auch immer die Saison vorbei ist, feststellst, ach Mensch.
Wieso? Du könntest den 8-Monats-Kalender für Zweifler und den 10-Monats-Kalender für die.
Ja, aber selbst dann fehlen dir mindestens 2, wenn nicht sogar eher 3 Monate.
Ja, kannst du extra dazu buchen, pro Seite ein 10er.
Ja, da.
Okay, lass mal
mit.
Wir haben nicht Frank Fischel da eingeladen, um mit ihm über die Qualitäten, die künstlerischen von ihm selbst, seiner Tochter oder von der Banane zu besprechen, sondern haben mal gedacht, wir versuchen nochmal so ein bisschen, weil Felix gesagt hat, ich sag dir nichts, wir haben noch nichts fest, ich sag dir nichts.
Ich habe nicht gesagt, ich sag dir nichts, ich habe gesagt, ich weiß noch nichts.
Okay, wollten wir noch nicht über Personal reden, was natürlich jetzt brennend eigentlich das Interessanteste wäre. Wir haben die zweitinteressanteste Variante gewählt und wollen mit dir über Dezember bis, was haben wir jetzt, März
sprechen. März, ja.
So ein bisschen Kabinentalk.
Oh, Kabine ist heilig, da gibt's keinen Talk.
Wieso? Wir können doch jetzt über alles sprechen.
Frank, nein. Oder? Weißt doch, Safe Room. Schon immer so.
War es die beste oder die schlechteste Entscheidung deines Hockeylebens eigentlich? Diesen
Job? Ich habe es sehr genossen, muss ich wirklich sagen. Und das aus vollem ganzem Herzen hinaus. Ja, meine Mannschaft, die U20, habe ich vermisst, keine Frage. Aber ich habe diesen Job als Co-Trainer sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Und ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei.
Woran lag's?
Ich glaube, wie man seine Rolle halt definiert. Ich bin gerne dann näher an der Mannschaft, konnte da mit den Jungs ein bisschen auch Blödsinn erzählen, habe aber auf der anderen Seite dann halt meine Verantwortung gehabt, konnte vernünftig dann die Kommunikation, konnte so ein bisschen Bindeglied sein zwischen den Chefs und der Mannschaft. Ich glaube, das liegt mir ganz gut und ja, ich fand das sehr angenehm zu arbeiten und das habe ich halt genossen.
War er nicht eigentlich der Typ, der gesagt hat, ich bin ganz froh, dass ich wieder im Nachwuchs angekommen bin?
Ja, also das haben wir bestimmt auch noch irgendwo hier auf Tape.
Ja, also. Bin ich ja auch, ist ja keine Frage, aber es ist ja auch, das eine schließt das andere ja auch nicht aus. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich jetzt mein Leben lang jetzt dann weiter als Co-Trainer verbringen möchte. Aber ich habe diesen Zeitraum jetzt wirklich sehr, sehr genossen und ich fand es spannend, es war sehr interessant, gut. Zu spannend ein Stück weit auch, muss man ganz ehrlich sagen.
Kann ich verstehen.
Weil wir natürlich den Stress dann halt doch mitbekommen und auch Druck auf die Jungs wird halt auch immer größer. Geht halt auch nicht so spurlos an einem vorbei dann. Aber ja, wenn es dann so ausgeht, wie es ausgeht, ist man dann froh und glücklich und kann dann halt mit einem positiven Gefühl da rausgehen.
Lass uns vielleicht erst nochmal über ja so vieles im Abschluss in dieser Liga nochmal sprechen. Gab es für dich eigentlich große Überraschungen, wenn du so auf die Plätze 1 bis 14 geguckt hast, wer dann am Ende wo rausgekommen ist?
Ah, ich glaube, die Liga hat keine großen Überraschungen im Großen und Ganzen. Wenn man jetzt eine Überraschung nehmen möchte, kann man vielleicht sagen, Nürnberg ein Stück weit. Hast mit einem relativ geringen Etat einen guten Job gemacht, also auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du halt gut in die Saison startest als Underdog und das matcht sofort und du holst deine Punkte, weil jetzt hinten raus war jetzt dann auch nicht mehr so glorreich. Also da hast du dann im Endeffekt aus dem gelebt, was halt vorher in deine Richtung gelaufen ist. Aber ja, beim Großen und Ganzen gibt es da keine großen Überraschungen, glaube ich.
Ich fand es so ein bisschen überraschend, wie München sich gewandelt hat nach der Tatsache, dass Don Jackson wieder zurück war.
Ja, jein. Sie haben dann mal ein paar Spiele gewonnen, aber im Endeffekt groß was geändert, hat sich nichts, finde ich jetzt, haben dann auch wieder ein paar Spiele verloren. Ist halt immer ein bisschen schwierig. So, ich meine natürlich, klar, Don Jackson ist ja mal eine große Persönlichkeit, aber im Großen und Ganzen, ja, ich finde das immer schwierig. Jeder Trainerwechsel hat immer irgendeinen Impuls, muss man halt auch ganz klar sagen. Das sind dann 3, 4, 5 Spiele manchmal, wo es dann richtig läuft und irgendwann fällt man halt dann wieder in seinen alten Trott zurück und wird das Neue halt dann wieder normal. Und dementsprechend, ja, glaube ich jetzt nicht, dass das jetzt eine große Überraschung war, weil die Mannschaft hat ja ein Potenzial, braucht man ja auch nicht drüber diskutieren. Der Anspruch in München kann ja auch nicht sein, wir spielen jetzt mal ein bisschen mit. Es ist ein bisschen problematisch, finde ich so. Das ist genauso, wie man jetzt mit Mannheim oder Berlin spricht oder jetzt Bremerhaven nach dieser Saison, Ingolstadt. Wobei, wenn man das sagen möchte, ist zwar keine Überraschung, aber dass es so souverän läuft, ist halt doch schon beeindruckend ein Stück weit. Aber wie gesagt, das ist, nein, so im Großen und Ganzen bin ich nicht überrascht.
Du hast gerade gesagt, Nürnberg, die haben schon eine beeindruckende Saison gespielt irgendwie. Also sie haben auch viel defensiv Herausforderungen gehabt, offensiv eine Zeit gehabt, wo die Offensive das auch so ein bisschen wettgemacht hat. Warum hast du, und du hast ja auch ein bisschen Insights gerade in dieser Mannschaft oder in diesem Verein gehabt und hast sicherlich noch viele Leute, mit denen du dich austauscht. Warum ist das bei denen möglich geworden? Tatsächlich, weil sie einfach die richtigen Jungs geholt haben oder steckt da mehr dahinter?
Ja, es ist richtige, verkehrte Jungs. Es muss halt von Anfang an laufen. Und wenn du erstmal auf der Welle bist, hört sich mal blöd an. Wenn jetzt ein Phrasenschwein hier wäre, wäre ich wahrscheinlich arm. Aber ja, wenn du die Welle kriegst und wenn du von Anfang an da bist, Teams mit wenig Budget muss sofort klicken, weil die großen Teams kommen über die Saison. Es ist immer so. Die steigern sich über die Saison. Es gibt selten Teams, die dann von Anfang an sofort voll da sind. Dementsprechend musst du rausgehen und musst so viele Punkte wie möglich holen, eigentlich bis Dezember. Und dann musst du sehen, dass du halt jedes zweite Spiel irgendwo noch Punkte holst, damit du dich da oben festsetzen kannst und dann bist du eigentlich gut dabei. So, das ist eigentlich der Weg für die Teams, die halt vom Budget her ja nicht ganz so gesegnet sind. Und wenn du das dann weiter siehst, dann bist du halt da hinten raus, dann siehst du halt, die werden stabiler, intensiver, die Teams wissen dann, um was es geht. Und dann auf einmal merkst du halt, okay, gut, der eine macht den Schritt und dann siehst du halt auch München, okay, gut, die wollen dann halt jetzt auch beweisen, dass sie München sind und nicht irgendeine Mannschaft und dementsprechend, ja, werden die Top-Teams und die tief besetzten Teams halt früher oder später dann halt das Ding auch wieder unter sich ausmachen. Weil du darfst ja nicht vergessen, was war, glaube ich, gegen uns hat vierte Reihe gespielt mit Künakel, Leubel, Proske. Ich meine, das hat einer Stanley Cups von gewonnen. Brauchen wir nicht drüber reden, über Tiefe im Kader in der Stelle.
Das stimmt. Und er hat uns jetzt nichts Neues verraten eigentlich.
Nö. In Satz, was bei mir dann, wenn ich mir so denke, okay, Team mit kleinerem Budget würde ich uns jetzt auch mal dazu zählen.
Wirklich?
Guter Saisonstart ist entscheidend. Das hat die letzten Jahre jetzt nicht ganz so dolle funktioniert und ist vielleicht was, wo man ansetzen sollte im Hinblick. Aber du kannst es halt auch nicht planen. Aber Fischi, vielleicht tatsächlich schon mal ganz abstrakt vorausgeblickt. Was braucht es denn, dass das von Anfang an so funktioniert? Was sind so Dinge, wo man deiner Meinung nach Wert drauf legen sollte?
Ja, gut, ich meine, wir reden immer über die gleichen Sachen. Aber das ist halt auch im U20-Bereich egal, wo so. Du brauchst eine Identität, du brauchst eine klare Linie, was du spielen willst, wie du auftreten willst, was deine Stärken sein sollen. Und das musst du halt gnadenlos durchziehen und du musst halt schnellstmöglich diszipliniert werden in dem, was du tust. Ohne eine gute Defensive wirst du nicht gewinnen können, weil ich meine, wir haben immer von dem Gleichen gesprochen. Auch jetzt in den letzten Wochen, wenn du ein Tor bekommst, zwei Tore bekommst, hast du eine gute Chance zu gewinnen. Kriegst du drei, wird schon schwierig. Ab vier hast du keine Chance. Und das ist die Realität. Und ich meine, das sagt jede Statistik aus den letzten Jahren. Ich meine, das weißt du besser als wahrscheinlich ich, weil ich kein großer Statistiker bin an dieser Stelle. Aber das ist halt einfach mal das, was Fakt ist. Wenn ich mehr als zwei Gegentore bekomme, wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Und wir sehen es halt immer wieder. Wir haben es jetzt auch gestern wieder gesehen. Wir haben zwar noch eine Menge dran gesetzt. Ich glaube, wir hatten 10-2 Schüsse dann am Ende. Das hatten dann im letzten, als wir einen Torwart gezogen, nochmal 2-3 wirklich gute Möglichkeiten. Selbst in Unterzahl hatten wir fast noch die Möglichkeit, das Ding auszugleichen. Aber es wird dann halt einfach schwer, wenn du drei Tore bekommst, das wieder aufzuholen. Also musst du sehen, dass du stabil bist, dass du kontrolliert bist, dass du als Mannschaft geschlossen auftrittst. Und wenn das dann gut funktioniert und die Mannschaft schnell einkauft, weil am Ende des Tages ist es ein Spiel für Spieler, ne? Man kann ganz tolle Ideen haben, man kann ganz viel tolle Videos machen und alles am Ende des Tages geht es, okay, wie setzen wir es um? Kriegen wir es schnell rein, funktioniert es von Anfang an und dann ist es das Nächste, hast du sofort Erfolg mit dem, was du möchtest, dann kauft die Mannschaft auch schneller ein. Hast du nicht sofort Erfolg oder wackelst ein bisschen, dann kommen vielleicht auch Gedanken, ja, vielleicht sollten wir ein bisschen was anderes machen, weil ich meine, du hast halt doch da dann 20 Individuen sitzen mit anderen Gedanken von Eishockey und die halt in die gleiche Richtung zu bekommen, ist halt auch ein Stück weit eine Kunst.
Ja, und genau an diesen Dingen, die du gerade beschrieben hast, da müssen wir jetzt auch nicht drum rumreden, sind die Iserlohn Roosters auch für ein Stück weit gescheitert in den letzten beiden Jahren.
Ja.
Also gescheitert dahingehend, dass man sich eine andere Platzierung gewünscht, aber dann doch nur den Klassenerhalt in Anführungszeichen bekommen hat.
Ja, also ich glaube, dass das ganz entscheidend sein wird, dass wir uns hier, angeführt natürlich von Franz in der sportlichen Verantwortung, aber insgesamt auch als Club wirklich mal fragen müssen, okay, was ist denn diese Identität, von der Fischi gesprochen hat? Ich persönlich habe jetzt auch wenig Lust, muss ich sagen, dann wieder das nächste, jetzt sind wir auf einmal wieder so und dann haben wir wieder Tiefe im Kader und dann wollen wir Ausbildungsverein sein, jetzt brauchen wir aber wieder ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Size. Es ist, ich glaube, dass du dich erstmal fragen musst, okay, was hat hier in der Vergangenheit funktioniert? Ich glaube schon, dass da ein relativ klares Bild entstanden ist in der Vergangenheit auch. Nämlich immer dann, wenn du das eine Quäntchen mehr investiert hast, auf der Basis, dass man weiß, okay, wir haben wahrscheinlich jetzt nicht die talentiertere Mannschaft als die, die einen Stanley Cup Sieger in der vierten Reihe spielen hat. Aber dass du auch trotzdem auf die Art und Weise Spiele gewinnen kannst und das wäre mein großer Wunsch und ich glaube aber auch, dass das passieren wird, gehe ich fest von aus, dass sich das dann vielleicht auch widerspiegelt in der Kaderzusammenstellung. Trainer, ist ja auch so eine Frage. Mhm. Franz wird es diesmal nicht weitermachen, also es wird einen neuen geben, den wir in die Saison gehen, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, wann wir bekannt geben, dass Fischi das macht und er lacht nur.
Und dann schüttelt dann den Kopf. Wieso nicht? Nein, es ist Spaß. Aber ist das kein Faszinosum mehr, das dein Leben bereichern könnte, Cheftrainer einer DEL-Mannschaft zu sein?
Ja, ich war da schon mal.
Ich erinnere mich.
Ich war da schon mal. Ich glaube, es muss viel zusammenkommen. Es geht viel um Akzeptanz. Es geht auch viel um Fanakzeptanz. Ich glaube allgemein, dass es für Leute mit meinem Lebenslauf sehr schwierig ist, die nach außen zu verkaufen. Das ist halt einfach so. Das ist halt einfach ein Teil dieses Geschäfts.
So. Deutsche Trainer sind oftmals zu wenig wert.
Ist sehr schwierig bei allem, was da ist. Ich meine, es gibt wirklich gute Jungs, die da draußen auch unterwegs sind, auch als deutsche Trainer. Und das ist halt schon ein bisschen problematisch, glaube ich. Was man macht, wie man macht, dann ist es aber dann auch wieder eine Geschichte von, was möchte ich als Verein? Will ich wirklich was Langfristiges, will ich was Kurzfristiges, wohin soll die Richtung jetzt final gehen? Das sind, glaube ich, grundsätzliche Entscheidungen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Franz eine klare Idee hat. Weil das hat er eigentlich immer, wenn er irgendwo einsteigt, was er machen möchte und wohin er gehen möchte. Und dementsprechend sollten wir ihm jetzt die Zeit und die Ruhe geben, das auch durchzusetzen.
letztlich aber, und das kann ich ja nur mal vielleicht beschreiben, ich habe ja auch mit dem ein oder anderen Mal in der Kabine gesprochen, wie der Fischhöder so angekommen ist. Also man versucht ja schon mal nachzuhören und das war interessant, was die Jungs gesagt haben, vor allen Dingen auch die Imports. Sie haben gesagt, der ist so bescheiden angetreten. Und das ist ja auch etwas, was du in der Formulierung nicht so oft bekommst. Da hast du ja schon den Eindruck, oh, da hat mal einer drüber nachgedacht. Der ist so immer Hilfe hat er angeboten, wurde mir erklärt. Ist das so ein bisschen dein Weg gewesen? Also mit einer grundsoliden Bescheidenheit, weil du jetzt, also ich meine, die wüssten ja auch, dass du schon mal in der DL gecoacht hast als Cheftrainer. Aber nicht rein. Tag, hier bin ich weiß alles und jetzt gebe ich euch mal Input, wie ihr es besser machen müsst. War das so ein bisschen auch der Ansatz, den du gewählt hast, obwohl du ganz genau wusstest, puh, so ein paar Ideen hätte ich da schon.
Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Also es, erstens weiß ich nicht alles und ich werde nie alles wissen. Das ist weiß leider jeder, dass das nicht so funktioniert. Das zweite ist ganz einfach, ich arbeite mit erwachsenen Menschen, mit Familienvätern zusammen, zum Teil Jungs, die 360 plus NHL-Spieler haben, die eine Karriere haben. Und ich denke, dass es eine Sache von Respekt ist, wenn ich mit den Spielern dann vernünftig auf Augenhöhe spreche und halt sage, okay, gut, was hältst du davon? Oder ich frage, was denkst du in dieser Situation oder sonst irgendwas? Das habe ich aber auch als Cheftrainer gemacht, muss ich dazu sagen, weil ich ganz einfach denke, dass man, wenn man erfolgreich zusammenarbeiten muss, das Ganze halt auch zusammen angehen muss. Weil wie soll ein Spieler in irgendwas einkaufen, wenn er nicht den Sinn und Zweck des Ganzen sieht? So, und ich meine, wir haben uns da halt dann unterhalten und haben dann halt auch zum Teil auch bei Face-Offs zum Teil im Penalty-Kill drüber unterhalten, was jetzt vielleicht auch besser sein könnte und nicht besser sein könnte. Und dann natürlich gebe ich meine Vorschläge. Und natürlich hat jeder seine Ideen und dann natürlich die einen funktionieren besser, die anderen funktionieren halt schlechter, aber am Ende des Tages ist es so, arbeite ich ja mit Spielern zusammen. Das ist halt meine Idee dahinter. Natürlich muss final, aber das ist jetzt der Vorteil gewesen des Assistenztrainers, ich musste keine finale Entscheidung treffen. So, als Cheftrainer wird am Ende des Tages dann doch immer die Entscheidung dann bei dir liegen. Ich meine, auch das ist kein Problem im Endeffekt, wenn man sie halt argumentieren kann und wenn man das Ganze dann halt auch vernünftig darstellen kann. Und dann hat man, glaube ich, auch keine Probleme. Aber das ist halt das, so arbeite ich halt. Da kann ich nicht aus meiner Haut. Ich mag das nicht. Das ist die Art und Weise, wie ich halt das gerne habe, weil ich kommuniziere auch gerne mit Spielern, muss ich auch sagen. Ich genieße es auch einfach mal zwischendurch in der Kabine zu sitzen und darüber zu diskutieren, wo man denn bei Sonnenschein mit seiner Freundin am besten essen gehen kann. Das ist genauso cool, wie wenn man halt dann zwischendurch dann, wenn es hart auf hart kommt, aufs Hockey gehen kann. Genauso wie man auf der Bank halt, wenn man dann sieht, okay, was ist bei dem Bulli passiert und groß aufgeregte Stimmung hat auf einmal, sagen kann, okay, entspannt euch, ist halt meiner durchgefallen, wir sind schon richtig, wir sind gut, so wie wir es gerade machen, macht einfach weiter und dann ist das auch okay. Also.
Ich habe mal gelernt, dass das die eigentliche Aufgabe eines Assistenztrainers ist, so wie du sie beschreibst.
Ja.
Also vielleicht, ich komme ja auch wieder aus einer anderen Generation, ähnlichen wie du, ja. Da mag das alles anders sein, aber immer wenn das so war, hat das funktioniert. War vorher, das brauchst du jetzt nicht kommentieren, Fischi, das ist vielleicht ein Thema zwischen uns beiden, Felix, war ja vorher nicht ganz so.
Also ich glaube, dass die Aufgabenverteilung zum Start in der Saison sicherlich eine andere war. Ja, das kann man so sagen.
Kommt da noch was?
Nee.
Gut, dann nehmen wir das so zur Kenntnis und wissen Bescheid. Ist denn der Co-Trainer-Job nochmal? Also würdest du darauf nochmal Bock haben, in sowas weiterzumachen? Also wir bauen jetzt nicht hier irgendwie eine Flanke auf und sorgen dafür, dass der Kollege Fritzmeier dann Entscheidungen treffen muss. Aber ich meine,
wir machen ihm schon die Tür auf, er muss nur durchgehen jetzt.
Letztendlich schon, weil ich meine, auch da so eine Verbindlichkeit, so ein menschlicher Faktor neben sportlicher Kompetenz, das könnte ja mal ein Ansatz sein. Und vor allen Dingen, du stinkst halt nach Iserlohn, da hätten wir auch wieder endlich einen Grund, mal wieder zu sagen, es kommt mal einer, der bisschen Stallgeruch.
Stallgeruch.
Ich habe es sehr genossen und ich hatte sehr viel Spaß und ich mochte die Arbeit. Ich habe ich ja auch vorher schon gesagt, es gibt für mich keinen Grund, das nicht irgendwie und irgendwann mal wieder in Erwägung zu ziehen. Aber wie gesagt, dass wir waren auf 2 Wochen ausgelegt, aus den 2 Wochen sind jetzt 3 Monate geworden.
Wer hatte übrigens recht? Sag nochmal bitte, wer recht hatte.
Ich kann mich nicht dran erinnern. Okay. Nein, du hattest recht.
Ich hoffe, sie haben es nur gezahlt. Das hättest du verdient gehabt. Ja. Da brauchst du jetzt auch nichts zu sagen.
Nein, das ist alles gut. Also wie gesagt, ich bin zufrieden, alles ist in Ordnung und wie gesagt, ich mag den Job. Ich habe Spaß gehabt. Habe ich am Anfang aber auch schon gesagt, dass es schön ist, mit einer Mannschaft dann zu kommunizieren, näher an der Mannschaft zu sein und halt auch, wie gesagt, so ein bisschen zu vermitteln zwischen dem einen und dem anderen, weil ich meine, es gibt halt doch als Cheftrainer Entscheidungen, die man treffen muss, die manchmal unpopulär sind. Und dann ist es halt schon gut, wenn einer dann in die Kabine geht und das Ganze nochmal erklärt und versucht, da irgendwo die Jungs dann wieder mit anzuholen und abzuholen. Und ich finde, das ist ein guter Job und ich mache das sehr gerne.
Ich würde gerne mit dir vor allen Dingen jetzt nochmal über den Übergang sprechen zwischen Abschied Dag Schedden hin zu Franz Fritzmeier und diese Zeit so ein bisschen Revue passieren lassen mit all dem, was du uns sagen kannst und was du uns nicht sagen kannst. Wie viel Eier hatte Franz eigentlich an der Stelle zu sagen, ich hau wirklich einen weg, der für diesen Verein was getan hat? Und wie viel Impact hatte das auf die Gesamtsituation? Kannst du das einschätzen? Magst du das einschätzen?
Mag ich das einschätzen? Das ist ein brutales Brett. Also da jetzt einzusteigen, das war eine richtig große Eier, wenn wir in deiner Sprache bleiben wollen. Wenn ich das darf.
Der ist sowieso über 18. Wir sind immer noch so bei Apple gelistet. Nee, können reden, worüber wir wollen.
Okay, gut. Nee, dann ist es in Ordnung. Nein, wie gesagt, das ist so ein bisschen wie Drahtseil ohne Sicherung. Das ist halt schon brutal. Ich meine, du bist, was waren wir, 10 Tage vor Saison, 9 Spieltage, 10 Spieltage.
9 Spieltage.
Glaube ich. Vor Saisonende, du bist Hopf auf Knopf. Das ist ein Brett. Weil jeder weiß, groß viel was ändern kannst du nicht. Du kannst ein bisschen was versuchen und ein bisschen was machen, ist ja auch passiert. Ein Stück weit hat die Mannschaft dann auch eingekauft, was auch sehr, sehr wichtig war. Wir waren phasenweise dann auch am Anfang ein bisschen frustriert, kann man sagen, jetzt im Trainerstaff, weil wir wollten da noch ein bisschen mehr Sachen haben zum Teil. Aber es war ja dann, es ist gut gegangen, wie gesagt, und das ist das Wichtigste an dieser ganzen Stelle. Weil ich meine, da musst du, das hat schon ein bisschen was, also es gibt einfachere Wege.
Du hättest auch sagen können, ich lasse es bleiben.
Seinen Einstieg hier zu anzufangen, also er ist mit Sicherheit den härtesten Weg gegangen, den es gibt. Und Respekt dafür, weil ich meine, er hat ja auch nicht besonders viele Freunde gefunden, wenn man das jetzt auch mal jetzt medial aufwiegt oder jetzt, was das Internet und sonst irgendwas geschrieben hat. Und dementsprechend, ja, gut, wir sind alle froh, dass es gut gegangen ist.
Was habt ihr denn im Detail, also du hast gerade sehr deutlich gesagt, du hast eigentlich kaum eine Möglichkeit. Was mir aufgefallen ist, Ich habe jetzt diese Saison nicht die allermeisten Trainingseinheiten gucken können, da war ich schon öfter mal dabei in den letzten Jahren. Was mir aufgefallen ist, dass ihr auf jeden Fall Defensiveinheiten gemacht habt in euren letzten Wochen und darauf wurde nicht ganz so viel Wert gelegt am Anfang. Was ist darin eure Idee gewesen, das nochmal zu verstärken oder auch reinzupacken? Und was war auch noch anders von dem, was du uns erzählen kannst, war ja die Kabine. Das hast du so schön gesagt,
eingeschützt. Ja gut, aber die Idee ist die gleiche, das hatten wir vorhin schon. Du darfst nicht mehr als 2 Tore kriegen, wenn du Spiele gewinnen willst.
Okay, das war also die Erkenntnis von euch.
Wir haben zu viele Tore, wir müssten einen Weg finden, weniger Tore zu bekommen.
Da muss ich ja die theoretische Frage stellen, warum hat man es vorher nicht so intensiv gemacht? Okay, das willst du mir nicht sagen, aber was hat es aus deiner Sicht tatsächlich jetzt noch für einen Impact gehabt? Hat es den Impact gehabt, den ihr euch gewünscht habt, letztlich auf das, was die Mannschaft dann auf dem Eis gebracht hat?
Teilweise ja, muss man sagen. Manchmal war es aber auch tatsächlich der Mehreinsatz. Die Jungs haben viel investiert, muss man wirklich sagen. Die letzten Spiele haben sie sehr viel Energie rein investiert. sehr viele Schüsse geblockt, sehr viel persönlichen Einsatz gegeben. Und ich glaube, genau dieses Quäntchen mehr, was man gebraucht hat, um halt dann auch mal enge Spiele zu gewinnen, war dann da. Wieso, weshalb, warum, ist immer schwierig zu sagen. Es kann sein, dass es jetzt dann halt an uns lag, an den Trainern oder sonst irgendwas. Es kann am Training liegen, es kann auch daran liegen, dass die Mannschaft gesagt hat, für sich irgendwann beschlossen hat, scheiße, jetzt geht's um alles, wir müssen jetzt einfach. Weil ich meine, das ist halt natürlich auch wieder ein Zeichen. Wir haben mit Duck ja auch sehr viele Spiele vorher gehabt, die sehr eng waren, wo wir dran waren, wo wir dann aber dann Overtime verloren haben, nur einen Punkt statt zwei Punkte, zwei Tore vor waren, es dann nicht nach Hause gebracht haben und es fehlten halt immer Kleinigkeiten. Und Kleinigkeiten, wenn Kleinigkeiten entscheiden, aber das sind ja keine Kleinigkeiten, die neu sind, auch für Spieler zum Teil nicht. Und das ist halt, ob bewusst, unbewusst, kann man halt an dieser Stelle dann auch nicht sagen, aber das ist dann genau dieser eine Schritt, den man halt dann noch gebraucht hat, um halt letzten Endes erfolgreich zu sein. Und das hat uns jetzt im Endeffekt dann auch der letzte Wechsel gebracht und vielleicht auch die Deutlichkeit, die Dinge halt auch so anzusprechen.
Das Bemerkenswerte, muss man wirklich sagen, war, ich war in München dabei, ich habe das mal in einem Spiel letztlich nur am Fernsehen gesehen, und das waren ja so die Paradebeispiele für diese Energie, die man aufs Eis bringen kann. Das war auch vorher schon spürbar, war auch vorher schon existent. Da habe ich auch viele von denen gesehen, die im Jahr zuvor schon mal dieses Erlebnis gehabt haben, Klasse zu halten. Ist das auch ein Punkt, wo es dann um Ehre geht für einen Eishockeyspieler, oder geht's da auch um Erfahrung? Das heißt, du musst ja auch wissen, wie du mit so einer Situation umgehst. Und ich meine, wir können einen Namen vielleicht mal stellvertretend nennen, das wird nicht allen gerecht, die in der Zeit wirklich viel investiert haben. Aber wenn einer ein Ausdruck davon ist, wie man sich für ein Team aufraffen kann, dann ist das nun mal Tyler Boland.
Ja, mit Sicherheit, wie gesagt, ich glaube, ein Spieler hat er dabei gehabt mit 12 Blocks, ich meine, keine Frage, hat Penalty geklärt, hat Powerplay gespielt.
Wehgetan, ja.
Und ja, aber wie gesagt, es ist halt, ich hoffe, es hat was mit Stolz zu tun und ich hoffe, es hat was mit Ehre zu tun. Ich meine, warum spielen wir dieses Spiel? Wir sind privilegiert, wir dürfen in unserem Sport arbeiten, wir dürfen unser Hobby zum Beruf machen. Ich meine, es gibt zwar auch immer diese, weiß ich nicht, wer es gesagt, irgendein Schwede hat irgendwann gesagt, aus meinem Hobby wurde ein Beruf mit meinem ersten Vertrag und dann wurde alles ein bisschen anders. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, es ist ein Spiel und es ist ein Privileg. Und natürlich sollten wir das mit Stolz machen. So, ich meine, keiner will verlieren, hoffe ich. Keiner will schlecht spielen, davon gehe ich nie aus. Und dementsprechend, ja, irgendwann kommt halt der Punkt, wo es halt dann so ist, dass man eine Entscheidung treffen muss. Und die Entscheidung hat die Mannschaft gut getroffen.
Hat es denn auch was mit der Erfahrung zu tun? Also wenn du so eine Situation schon mal durchlebt hast, weil das ist so, das, ich habe wirklich viele Düsseldorfer Spiele in der letzten Phase gemacht. Und man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass so im Januar diese Mannschaft natürlich auch aufgrund des Erfolgs nicht mehr mit über das Thema Klassenerhalt nachgedacht hat. Das war, ja, wir sind auf dem Weg. Und dann im Februar kam zum Beispiel dieses Berlin-Spiel, dieses 2:10 an einem Abend. Das war das Nachholspiel aufgrund des traurigen Tods von Tobi Eder. Und dann hatte man plötzlich den Eindruck, okay, jetzt, das ist so eine Entscheidung. Also entweder es war einfach ein Abend, den du viermal in der Saison hast, wo du 2:10 verlierst, ist vielleicht ein bisschen hoch, aber 2:8, 2:7 wissen wir alle, da verlierst du schon mal 3-4 Spiele im Jahr mit. Solltest du nicht tun, aber es passiert. Oder es ist tatsächlich nochmal ein richtiger Schlag ins Kontor. Die Antwort ist dann gekommen. Es war ein Schlag ins Kontor, auch weil sie nicht die Erfahrung hatten. Hat uns die Erfahrung des Jahres zuvor mit Doug Shedden geholfen, diesen Schritt zu machen?
Ja, vielleicht auch. Wie gesagt, ich kenne die Atmosphäre vom letzten Jahr nicht. Ich weiß nicht, wie letztes Jahr moderiert wurde. Das kann ich nicht beurteilen, aber wenn man eine Situation erfahren hat, ist es immer einfacher beim zweiten Mal. Es wird allerdings auch nicht besser, weil die Angst wird genauso groß sein. Ich meine, es ist ja auch so, auch wenn man jetzt, man sagt es ja auch immer, wenn man irgendwas gewinnt, Es ist da das Gleiche. Es ist ja nach oben hin vielleicht dann entspannter, weil man kann nur Zweiter werden und nicht absteigen. Mhm. Aber am Ende des Tages ist es in dem Moment nicht viel einfacher als ein Abstieg, wenn man dann Finale verliert in Spiel 7 oder irgendwie eine Serie dann einfach mal komplett weggeschossen wird. Das ist halt auch nicht schön, ich meine. Aber am Ende des Tages ist es beides das vom Gefühl her in dem Moment ähnlich. So, das eine ist halt nur ein bisschen weitgreifender in den Folgen als das andere, aber hilft es? Ja, hilft es. Bleibt man vielleicht eher ruhig? Ja, ist es vielleicht auf der anderen Seite gefährlich, weil man denkt, okay, man schafft das schon? Ist halt eine Charakterfrage. Muss man halt sehen, wie es jetzt halt bei jedem Einzelnen irgendwo angekommen ist und was man halt final halt auch daraus gelernt hat oder daraus lernen wollte. Das ist halt dann die nächste Sache. Ich meine, man kann ja Erfahrungen machen und kann sie halt einfach abhaken, ist halt so. Oder man kann seine, man kann seine Realitäten vielleicht verschieben und kann halt seinen Horizont ein bisschen erweitern und halt, dementsprechend anders auftreten in diesen Situationen, weil man halt daraus gelernt hat. Aber das ist halt etwas, das kann ich nicht beurteilen, ob das passiert ist oder nicht. Ich bin halt nur sehr, sehr glücklich darüber, dass wir die letzten Spiele mit einer hohen Intensität gespielt haben, viel Willen aufs Eis gebracht haben, eine Menge Energie gelassen haben, mit einer Menge Energie gespielt haben. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber und einen großen Respekt für die Mannschaft in dem Moment.
Da würde ich gerne noch mal einmal einhaken. Wir haben gerade Tyler Boland als ein Beispiel gesehen. Gibt es so einen Spieler, ich weiß nicht, ob du den rausheben willst, kannst auch 2, 3 Namen nennen oder sagen, nee, will ich überhaupt nicht. Aber wer ist da so jetzt auch in der Kabine vorangegangen? Wer waren so die Jungs, die das, und das braucht es ja auch aus einer Mannschaft heraus, kann nicht nur immer ein Trainer machen, sagen, so, jetzt machen wir alles. Wer waren die Jungs, die das so ein bisschen vorangetrieben haben?
Das ist eine gute Frage, weil Teams sprechen ohne Trainer. Und das ist auch gut so manchmal. Dann gehen die Türen zu und dann ist es auch gut so, weil man muss manchmal Dinge halt auch klären. Wir haben nicht viele Lautsprecher in der Mannschaft. Wir haben viele Leute, die durch Leistung, durch Einsatz, durch Wille aufs Eis Dinge bringen und versuchen, einen Standard zu setzen. Wir haben nicht viele Lautsprecher in der Geschichte. Also was auch nicht wirklich schlimm ist, weil wie gesagt, es gibt halt verschiedene Führungsstile und ich finde halt die Führung durch das, was man tut, durch das Handeln, durch das aktive Vorweggehen immer auch angenehmer, weil das Lautsprechen muss halt dann auch immer Handeln nachfolgen. Deshalb ist es umgekehrt meistens einfacher. Und ich glaube, dass wir jetzt in Iserlohn über die Tiefe und über die Breite kommen müssen und über einen geschlossenen Willen. Und ich glaube, das haben wir geschafft und die Einsicht ist gekommen. Und ja, dementsprechend war das Ergebnis so.
Tja, das du willst unbedingt einen Namen haben, ne?
Nein. Ach, nein. Weißt du, ich habe einen selber reingebracht. Also für mich hat der Boland einfach, mit dem würde ich mal ein Steak essen gehen und es bezahlen. Schlicht und ergreifend. Aber es ist generell ein Mensch. Also in den wenigen Kontaktmomenten, die du hast, auch als Journalist, ja, du quatscht mal hier, du quatscht mal da, das ist überhaupt gar keine Frage. Das kommt ja nicht wirklich in die Tiefe. Es sei denn, so Jungs sind mal ein paar Jahre da, dann hast du wirklich mal einen Kontakt und dann weißt du auch was.
Ja, aber es sind gute Jungs in der Kabine. Also ich muss ehrlich sagen, also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie einen dabei haben, der da aus dem Rahmen gefallen ist.
Nee,
also
vom Großen und Ganzen.
Also
das war in den letzten 2 Jahren einfach die Stärke.
Ja, sind eine Menge gute Jungs da drin und jeder gibt das Beste und das ist das, was im Endeffekt zählt. Und wir haben es halt dann hinten raus zusammengekriegt.
Gut, andersrum kannst du natürlich sagen, mir würden jetzt 5 oder 6 einfallen, wo ich immer sagen würde, die haben es getragen. Also ob man das jetzt in der Öffentlichkeit machen muss oder ob sie es nicht machen müssen, ich denke, man wird es dann spätestens sehen, wenn ihr zu Vertragsverlängerungen irgendwann kommt, was da an der Stelle da ist. Weil ich sag mal, Cornell hat lange kein Tor geschossen. Aber das ist halt einer, auf den kannst du dich von A bis Z verlassen, dass er sich einen Arsch aufreißt. Hat Franz, glaube ich, auch mal hier im Podcast gesagt, dass es vielleicht gar nicht immer auf Tore ankommt, die wirklich jemand erzielt, sondern auf wie ist er eigentlich da? Und das ist natürlich so ein Spieler, wo man dickes Ausrufezeichen dahinter setzen muss, weißt du?
Ja, man muss ja auch gucken, für was man einen Spieler hat und holt. Ich meine, man hat ja eine gewisse Idee. Und ich kann nur sagen, dass...
ich meine, du kennst ihn ja auch schon tatsächlich.
Ja, ich habe ihn nach Nürnberg geholt.
Genau.
Das hörst du immer wieder, wenn es um Korni geht.
Ja, aber das hat er auch verdient.
Das hat er auch verdient. Ich mag ihn. Feierabend aus. So, so wie viele andere auch, aber das ist halt nochmal was anderes. Aber an der Stelle ist es halt einfach doch klar zu sagen, ich meine, du holst ja jetzt nicht Eric, weil du weißt, der schießt dir, der macht dir 60, 70 Punkte die Saison. Ich meine, das ist ja auch verkehrt. Das ist ja auch dem Spieler gegenüber ungerecht. So, und ja, der wird seine Tore schießen, der macht einen riesen Job, der reißt Lücken im Powerplay, der ist als Bumper Gold wert. Weil die anderen können keine Tore schießen, wenn er die Räume nicht schafft. So, in Unterzahl killt er, er nimmt gefühlt 90% aller defensive Zonen-Faceoffs. Nimmt jedes Mal die Verantwortung da, wenn die Hütte brennt. Also ich meine, du hast halt Spieler für verschiedene Jobs. Das ist aber auch die Stärke einer Mannschaft. Du musst halt wissen, was du eingekauft hast und was du da an Qualität hast. Und diese Qualität musst du zusammenführen. Und dementsprechend hat jeder seine Wichtigkeit in dem Bereich, für das er halt, für den er halt auch eingekauft worden ist.
Ich glaube, wenn man jetzt über dieses Thema, wer bleibt, wer geht.
Ich versuche gerade, du merkst, dass etwas so
eine kleine
Trend dahin zu holen. Bisschen zumindest.
Ich helfe dir gerne.
Ja, vielen Dank.
Ich glaube schon, dass du ja, dass es den ein oder anderen, wie sagt man so schön, No-Brainer gibt, der, wo man dann sagt, hey, dich würden wir gerne halten, dann liegt's natürlich, liegt der Ball vielleicht dann auch bei dem Spieler. Du weißt nicht, was der dann vorhat, was der für Möglichkeiten hat. Es ist ein schwieriger Job, weil du ja, glaube ich, schon natürlich auch, wenn du bis zum drittletzten Spieltag hättest theoretisch oder sehr realistisch sogar eigentlich noch absteigen können. Also es war ja jetzt nicht nur noch die theoretische Rechnerei, sondern das war ja sehr akut, bis wir dann diese 6 Punkte Mannheim-Schwenningen geholt haben. Ist ja jetzt auch nicht alles dolle gelaufen. Ich glaube, da zu identifizieren solche Sachen, wie Fischi gerade sagte, Cornell hat jetzt nicht die Punkte gemacht, ist aber eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Andere Leute vielleicht an der einen oder anderen Stelle geglänzt, wo man dann sagt, dafür sind die Sachen, die anderen, die man dann vielleicht nicht so sieht, in der Nachbetrachtung nicht so dolle gelaufen, was dann insgesamt einen negativen Impact hätte, ohne da jetzt natürlich jemanden mit dem Finger auf jemanden zeigen zu wollen oder zu sagen, wenn der und der jetzt geht, dann war das genau so. Aber ich glaube, dass das immer ein sehr, sehr schmaler Grat ist, dann zu sagen, okay, wenn du den hältst, muss der eigentlich gehen, wenn der geht, warum bleibt der dann und so weiter und so fort. Das ist ja auch, liegt nicht immer nur bei uns, das darf man ja auch nicht vergessen.
Ne? Ja, und trotzdem werden wir wieder darüber reden, dass du ein auf weiten Positionen neu zusammengestelltes Team haben wirst.
Das
also musst du wahrscheinlich ja auch, weil das dieses Jahr einfach so ist, dass du mit einem neuen Sportdirektor einfach das auch als Automatismus haben muss. Er muss ja einen Plan haben, den hat er ja auch, du hast es ja auch nochmal, Frankie, gerade gesagt, sehr deutlich, dass er schon angetreten ist mit einem Plan und dass du ihn auch so kennengelernt hast, dass er Pläne hat, da wo er hinkommt, und das ist eben der Knackpunkt. Na gut, wir werden das nächste Woche dann, nachdem ihr die ersten Sachen mal so bekannt gegeben habt, ich will noch eine Frage stellen aus diesen Monaten heraus, du als Co-Trainer. Ich finde, dass Taro Jentsch mit deinem Start eine Entwicklung gemacht hat, die uns wieder dahin geführt haben, ein bisschen von dem Taro zu erleben, wie er eigentlich sein kann. Hast du da einen Anteil dran oder war das Taro selbst?
Ist immer Taro selbst.
Aber er hat Cornell geholt. Wenn das
nach Nürnberg.
Damals.
Ja, das stimmt. Du hättest, wenn es nach dir gegangen wäre, wäre der nicht nach Iserlohn gegangen damals, wenn ich mich recht erinnere.
Das stimmt. Ja. War einer von zwei, die ich definitiv holen wollte, da behalten wollte. Und beide sind nach Iserlohn gegangen.
Das stimmt, der andere war Luke Adam.
Genau.
Ja, gut.
Ja, aber auch das, den mag ich auch sehr.
Ich frage nochmal, also Taro,
ja,
er hat selber gemacht, hast du ein bisschen geholfen? Also vielleicht nicht nur ihm, sondern es sind ja einige Jungs dann nochmal auch, die wir dann immer so als Rollenspieler, die wir vielleicht nicht als den absoluten Leistungsträger sehen, aber die abgesteppt sind.
Also normal, die Jungs helfen sich grundsätzlich selber. So,
haben wir zur Kenntnis genommen.
Das ist halt eine ganz einfache Sache. Vielleicht gefiel ihnen die Atmosphäre besser, kann sein oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber wir brauchen ja nicht drüber reden. Taro hat für mich gespielt, U18-Nationalmannschaft.
Besser frage ich.
Taro ist ein guter Spieler. Ja, wir lästern zwar immer auch ein bisschen
Halbes Hemd.
Ja,
habe ich gesagt, brauchtest du nicht sagen.
Das ist also, wir lästern gerne. Aber ich meine, das weiß er auch selber, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Und dementsprechend, er kann spielen, keine Frage. Hatte halt, war auch ein bisschen unglücklich. Dann hat er seine Rolle wieder gefunden, hat ein paar Türchen geschossen. Am Anfang haben wir schon gelacht, weil er immer die Empty Nets gemacht hat.
lange Zeit die beiden einzigen Saisonsitore.
Genau. Ja. Und dann auf einmal kam das Ganze dann wieder. Und das ist halt trotzdem so. Also ich finde es. Ich glaube, wenn man weiter dann arbeitet, und ich meine, das hat er getan, dann kommt das irgendwann dann auch wieder dazu. Ich meine, mir fällt es immer schwer, ob irgendwer irgendwelche Anteile hat. Ich glaube, wir arbeiten zusammen, wir müssen so gut wie möglich zusammenarbeiten, und dann letzten Endes wollen wir alle Erfolg, und den müssen wir irgendwie erreichen, aber umsetzen müssen es immer die Spieler, und die Spieler müssen auch selber den Willen dazu haben, das zu tun. Und wenn ich dann tatsächlich einen Anteil hatte, freue ich mich darüber, aber jetzt so spontan würde ich das jetzt nicht so sehen.
Wir werden ihn fragen, oder?
Ich würde sagen, wir würden ihn mal fragen und nehmen positiv zur Kenntnis, dass du dich nicht in den Mittelpunkt stellst. Das ist so und das scheint so zu bleiben. Ja, also wir sind sehr froh, dass du uns sozusagen diese Woche überbrückst mit diesem Podcast und den Insights, die wir bekommen haben, faktisch.
Ja, wenn man jetzt ein bisschen zwischen den Zeilen hören kann, dann
bisschen, glaube ich, verraten, ja, von dem, was man so denkt und was so Gedankengut ist.
Ohne, dass irgendjemand Fischi ins Bein pinkeln kann. Insofern ist alles gut.
Richtig. Und weil das sind immer die schwersten Wochen, Fischi. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil eigentlich musst du ja in diesem Podcast erzählen, wie die Welt sich weiterdreht. Das kannst du jetzt gerade mal nicht. Und deshalb ist so ein intensives Gespräch sehr hilfreich.
Aber die Welt dreht sich ja auch manchmal etwas langsamer.
Ja, das ist eher.
Und wir sind ja jetzt gerade in einer Phase, wo jetzt die eine Saison zu Ende geht. Das ist eine Übergangsphase. Übergangsphasen sind nicht besonders dynamisch. Die eine Saison ist noch nicht abgeschlossen. Die neue hat noch nicht angefangen. Also ich glaube, man sollte auch nicht pushen, weil ich meine, wir haben jetzt einen schönen langen Sommer vor uns. Es gibt genug Möglichkeiten und man sollte halt auch ein bisschen Ruhe in das Ganze bekommen.
So, jetzt komme ich nochmal gemein um die Ecke. Du hast ja nun nichts mehr mit den Rooster Senioren zu tun.
Stimmt nicht. Die Feier ist heute um 16.30 Uhr.
Okay. Aber der Podcast kommt erst am Montag. Also am Montagmorgen um 6 gilt, du hast nichts mehr mit den Rooster Senioren zu tun. Mhm. Welchen Rat gibst du den Rooster Senioren für die kommende Saison?
Die Rooster Senioren brauchen keinen Rat. Ja, du kannst das euch sagen. Ich meine, wir haben es vorher schon gesagt. Franz ist dazugekommen als sportlicher Leiter, jetzt als Sportdirektor. Wie gesagt, so wie ich Franz kenne und gesehen habe über die letzten Jahrzehnte, ja, ist ja schon fast Jahrzehnte, ist ja auch nicht mehr der Jüngste mittlerweile. Ich lässt da immer ganz gern. Nein, ich bin immer noch der Älteste da unten. Aber dementsprechend muss man halt ganz klar sagen, ich meine, jetzt muss halt umgesetzt werden und das ist halt, spielen eine Menge Dinge rein. So, also, ich meine, Franz muss jetzt sehen, dass er sein Ding da macht mit Axel zusammen. Finanz oder weiß ich nicht, Sportmanager, Sportdirektor, ich weiß jetzt nicht, wie da jetzt die Konstellationen sind, aber der Franz ist
Sportdirektor und Axel ist Manager.
Sport. Genau, so genau. Also wie gesagt, Franz wird sein Ding da durchziehen, wird dann sehen, dass er seine Spieler findet und zusammenstellt. Das hat er bisher immer gut gemacht. Ich vertraue ihm da blind, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und
Co-Trainer muss er holen. Hat eine Menge zu tun. Und wie gesagt, wir sind jetzt in der Übergangsphase und dementsprechend, ja, muss man halt jetzt sehen, wie es halt anläuft. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, manchmal dreht sich die Welt halt doch etwas langsamer.
Gut. Vielleicht bin ich nur im Flow.
Sozusagen. Ja gut, du musst ja auch weiterarbeiten.
Jede gute Nachricht oder jede Nachricht, das ist eine Nachricht, die, ne? So ist das nochmal halt. Wolltest du uns noch irgendwas zu? Nein, wolltest du nicht.
Nee. Ich glaube, wenn Fischi einen Rat hätte, sagen Erik Cornell halten, weil den hat er damals geholt.
Das war auch, glaube ich, eine super Sache, wie er den nach Nürnberg geholt hat.
Ja, das finde ich auch. Es bleibt auch dabei. Ganz, okay. Auch wenn er mich jetzt alleine weiter verarscht, das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich bin ziemlich glücklich darüber, ja, und ich bin auch glücklich, dass er hier geblieben ist und dass er halt auch tatsächlich sich festsetzen konnte in der Liga. Muss ich wirklich sagen, das weiß man nie. Ist halt das Nächste.
Dann erzähl mir doch nochmal eins. Wie bist du damals auf ihn gekommen? Hast du ihn gescoutet? Hast du ihn gesehen oder warum bist du auf ihn gekommen?
ich hatte Hilfe, muss man ehrlich zugeben.
Muss man ja auch manchmal.
Ich habe drüben ein paar Jungs, die nach, wir haben eigentlich gesucht zwischen Spieler, die zwischen 40 und 50 irgendwo gedraftet worden sind, die eine solide Karriere gemacht haben, AHL, die aber irgendwo auf der Kippe standen, weil Altersbegrenzung und so weiter und so fort dazu kam. Dann haben wir halt, habe ich gefragt, weil ich meine, gut, Todd Luschko hat mir geholfen, sehr viel. Todd Woodcroft hat mir viel geholfen. Jay, die halt drüben einen guten Überblick haben. Und dann haben wir viel Videos geguckt, haben viel telefoniert. Und dann muss man halt auch erstmal jemanden finden, der bereit ist, nach Europa zu kommen, weil dieses Bezahlen, Brutto, Netto, Wohnung, Tralala,
mit und Auto, wollen,
das muss man wollen. Der eine wollte da nicht, weil seine Frau schwanger war und wir anscheinend keine Geburtskliniken haben in Deutschland. Das war dann ein bisschen schwierig. das läuft halt alles bei uns so nebenher. Aber da gibt's halt so ein paar Sachen, wie gesagt, und dann ist es halt schwierig. Und wenn du halt jetzt in der Situation bist, wir hatten richtig bescheidenes Budget zu dem Zeitpunkt. Und dann musst du halt in dem Rahmen arbeiten und dann ist es halt immer schwierig und dann musst du Leute neu rüberholen und immer wenn du Spieler neu rüberholst, hast du immer ein Stück weit auch, brauchst du Glück, muss man halt auch sagen. So, und dementsprechend, ja, wir hatten Glück im Großen und Ganzen, das war in Ordnung, das hat gut funktioniert. Gut, jetzt Luke Adam war jetzt kein Glück, da hatte ich einfach nur den Vorteil, dass ich den Berater kannte und dass ich Luke noch kannte aus den Mannheimer Zeiten. Und ja, aber das ist halt nicht so einfach, wie gesagt. Man muss letzten Endes jemanden finden, weil unser Spiel uns sicher doch ein bisschen unterscheidet. Ne? Mittlerweile müssen wir alle laufen können, man braucht aber trotzdem eine gewisse Größe und Präsenz. Die Anforderung des Spiels, deshalb sollte man sich nicht an der Vergangenheit orientieren, um das nochmal aufzufangen, haben sich halt schon ein bisschen geändert an dieser Stelle. Und ja, natürlich, Größe hilft, haben wir auch gemerkt, wenn man jetzt zum Teil Bremerhaven oder wenn man jetzt Mannheim oder jetzt auch Berlin sieht, da sind schon ein paar Leute drin mit einer soliden Größe, mit einem soliden Gewicht, die aber auch Hockey spielen können, weil nur Körper reicht halt auch nicht mehr. Es ist halt alles ein bisschen anders geworden und der muss man halt jetzt den richtigen finden, der fittet die richtigen Leute und das muss ich zum Glück nicht machen. Das macht Franz und dementsprechend bin ich jetzt gespannt, wer nächstes Jahr hier aufschlägt.
Kannst du mir mal einen Tipp geben, wer der neue Erik Cornell sein könnte? Dankeschön, Fischi.
Danke.
War ein Vergnügen. Das war der Podcast für diese Woche. Mal wieder mit dem Fischöder, da bleiben wir dabei, viel zu viele Anteile gekriegt hat in diesem Podcast in der vergangenen Saison, aber irgendwie war es immer gut. Haben wir jedenfalls so den Eindruck.
Ja, also für uns, unseren Job ist sicherlich nicht ganz unförderlich oder nicht. Ist recht förderlich, wenn einer gut und viel erzählen kann und das auch alles aber auch Hand und Fuß hat, so ist ja auch, ne?
So, und deshalb hört ihr jetzt nochmal Hand und Fuß, ganz wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben einen neuen Partner in diesem wunderbaren Podcast.
Die Saison ist vorbei und wir haben einen neuen Partner.
Genau. So ist es. Danken nochmal herzlich bei Risse und Wilke für die Unterstützung und haben heute einen neuen Partner im Boot. Und auf den solltet ihr gut hören, wenn ihr mal was malern müsst.
Die eigene Wohnung renovieren, während man drin wohnt? So verrückt kann doch keiner sein. Allerdings, es gibt Leute, die haben das schon gemacht und sind zufrieden. Die haben es mit Maler Rennfort gemacht. Freundliche und aufmerksame Mitarbeiter, die wirklich sauber arbeiten. Die räumen die Möbel für sie raus und wieder rein und decken richtig gut ab. Tolle Farben, Tapeten, Teppiche. Wir beraten sie detailliert bis zu ihrem Traumergebnis. Melden Sie sich unverbindlich und wir reden miteinander. Sie finden uns unter rennfort.de. Rennfort mit einem N und hinten mit DT. Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Roosters Hockey Podcast, präsentiert von Maler Rennfort.
So, das war's für diese Woche. Wir müssen jetzt gucken, wann wir das nächste Mal tatsächlich kommen werden. Wir machen das noch einmal abhängig von den Ereignissen am Seiler See. Es könnte sein, dass vielleicht sogar nächsten Freitag, hat der Felix mal durchblicken lassen, irgendwas gibt in Richtung Personalentscheidungen. Könnte das sein?
Das könnte sein, aber da lege ich mich ganz bestimmt nicht fest.
Also das habe ich gelernt rund um das Wochenende, das kommende.
Vielleicht auch erst Anfang nächster Woche.
Werdet ihr von uns hören in diesem Podcast? Also wir nehmen die Personalentscheidungen dann mit, die die Roosters getroffen haben. Das wird die nächste Ausgabe werden. Das schon mal definitiv. Und danach hauen wir noch bis Ende März jeweils wöchentlich ein Ding raus, weil da gibt es noch ein bisschen was zu besprechen. Und danach gibt es einen Sommer mit einem zweiwöchigen Podcast-Rhythmus hier bei uns. Bei Kühe, Schweine, Iserlohn, dem geilsten, besten, hübschesten und überhaupt Podcast, den wir, der Felix und ich, euch anbieten können.
Den wir jetzt auch durch die dritte Saison durchgezogen haben.
Und wir feiern bald den 100. Und ja, ich will es nicht versprechen, aber es sieht danach aus, als ob da nochmal eine geile Show drauf
ist. Stell keine Schecks aus, die du am Ende des Tages nicht einlösen kannst.
Nein, aber der Plan wäre
es. So von Profi zu Profi.
Okay, der Plan wäre es. Mal gucken, ob die 100. Ausgabe eine geile wird. Macht's gut. Tschüss, Felix.
Ciao, Mirko.
Oder andersrum.
Ja,
genau. Bis die Tage.
Tschüss, wir beiden.